Basis wirken, reizt aber die SPD, deren Mitglieder gerade über eine Koalition mit der Union abstimmen. Aus der CDU gibt es aber auch versöhnliche Töne. Dazu die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Der Bundesvorsitzende der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft Radke hat im Streit über den Mindestlohn zu Gelassenheit gemahnt. Der CDU-Politiker sagte im RBB 24 Inforadio, mit Blick auf die neue Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission gingen ohnehin alle davon aus, dass die 15 Euro schon im nächsten Jahr kommen. Eine politische Einflussnahme sei aber im Koalitionsvertrag nicht vereinbart worden, so Radke. Auch die Vorsitzende der Mindestlohnkommission Schönefeld betonte die Unabhängigkeit der Entscheidung. SPD-Politiker hatten zuvor den designierten Kanzler Merz kritisiert, der gesagt hatte, dass man die 15 Euro pro Stunde auch erst 2027 erreichen könnte. Seit dem Morgen können die SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen. Die Online-Befragung endet am 29. April. Aus dem Hauptstadtstudio Georg Schwarte.
Nehmen mehr als 20% der Mitglieder teil und stimmt die teilnehmende Mehrheit mit Ja, kann die Koalition aus Union und SPD aus sozialdemokratischer Sicht starten. Auf einer sogenannten Dialogkonferenz in Hannover hatten gestern hochrangige SPD-Vertreter, darunter die Parteichefs Esken und Klingbeil, der geschäftsführende Verteidigungsminister Pistorius und der stellvertretende Bundesvorsitzende Heil, für ein Ja der Basis geworben. Die Jugendorganisation der SPD, die Jusos, haben dagegen bereits angekündigt, den ausgehandelten Koalitionsvertragstext ablehnen zu wollen und sprachen von unzureichenden Beschlüssen für einen Politikwechsel.
Bundesverteidigungsminister Pistorius hat sich skeptisch über eine Lieferung von deutschen Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine geäußert. Der SPD-Politiker wies in Hannover die Darstellung zurück, er sei schon immer für solche Waffenhilfen gewesen. Zuletzt hatte der designierte Kanzler Merz Taurus-Lieferungen in Absprache mit den europäischen Partnern ins Gespräch gebracht. Dazu sagte Pistorius, er kenne keine europäischen Partner mit einem solchen System, Absprachen wären deshalb schwierig. Die Raketen mit einer Reichweite von 500 Kilometern können von der Ukraine aus auch Ziele in Moskau erreichen. UN-Generalsekretär Guterres hat gefordert, die Waffenlieferungen in den Sudan zu stoppen. Das sei der einzige Weg, den Bürgerkrieg in dem nordafrikanischen Land zu beenden und die Zivilbevölkerung zu schützen, erklärte Guterres. In London beginnt heute eine internationale Konferenz zur Lage im Sudan. Ausrichter des Treffens von 17 Ländern und 5 internationalen Organisationen sind Großbritannien, Deutschland, Frankreich, die EU und die Afrikanische Union. Im Sudan liefern sich die Armee und eine verfeindete Miliz seit 2 Jahren einen blutigen Bürgerkrieg. Beide Parteien haben sich geweigert, an der Londoner Konferenz teilzunehmen. Die Folgen der globalen Erwärmung zeigen sich einer Studie zufolge in Europa besonders deutlich. Das geht aus dem Zustandsbericht hervor, den der Klimawandeldienst des EU-Programms Copernicus und der Weltwetterorganisation erarbeitet haben. Aus Genf Katrin Hondel.
Auffallend waren 2024 Unterschiede zwischen Ost- und Westeuropa. In Westeuropa war es auch wärmer als im Durchschnitt, aber bewölkter und feuchter. Die Menschen in Südosteuropa dagegen litten unter extrem langen Hitzewellen und gesundheitsgefährdendem Hitzestress. 2024 war auch eins der 10 niederschlagsreichsten Jahre in Europa seit 1950. Die Folge? Massive Überschwemmungen. Fast ein Drittel der Flüsse in Europa überschritten laut dem Bericht mindestens die Hochwasserschwelle. 413.000 Menschen waren betroffen, mindestens 335 kamen ums Leben.
10:04 RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Etwa 1 Kilometer vor der Ausfahrt Erkner liegt ein Schlauch auf der Fahrbahn östliche A10. Eine neue Studie unterstützt Überlegungen, die U-Bahn-Linie 7 zum Flughafen BER zu verlängern. Ein Ausbau brächte große Vorteile für Flugreisende, die Wirtschaft, aber auch für Anwohner, heißt es in der Nutzen-Kosten-Analyse, die jetzt vorgestellt wurde. In Auftrag gegeben wurde sie unter anderem vom Berliner Senat und der Brandenburger Landesregierung. Beide Länder wollen das Vorhaben grundsätzlich umsetzen, benötigen dabei aber finanzielle Hilfe vom Bund. Bislang endet die U7 in Rudow am südöstlichen Berliner Stadtrand. Bei einem Ausbau sollen insgesamt 7 neue Bahnhöfe entstehen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, heute nach sonnigem Start, immer mehr Wolken und stellenweise leichter Regen, dazu weiterhin frühlingshafte Temperaturen bis 22 Grad. Es weht ein stark böiger Südostwind. Aktuell haben wir in Berlin-Spandau Eiskeller 17 Grad und in Adlershof 16, in Eberswalde 12 und in Treuenbrietzen 16 Grad. Morgen ist es heiter und ausgesprochen warm mit bis zu 26 Grad. Die Zeit 10.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Jetzt haben die SPD-Mitglieder das Wort. Bis zum 29. April können sie darüber abstimmen, ob sie den Koalitionsvertrag mit der Union gut finden oder nicht. Die Jusos, also die Jugendorganisation der SPD, sind dagegen. Könnte also die angepeilte Koalition daran noch scheitern? Uwe Berndt aus dem Hauptstadtstudio schätzt das so ein.
Theoretisch ja. Die SPD hat nun mal entschieden, dass sie nur in die Regierung geht, wenn ihre Parteibasis zustimmt. Dazu müssen jetzt mindestens 20% der Mitglieder bei der Online-Abstimmung mitmachen und davon muss dann die Mehrheit Ja sagen. Die Jusos rufen dazu auf, mit Nein zu stimmen, allerdings können die allein den Koalitionsvertrag nicht kippen, denn die SPD hat ja über 350.000 Mitglieder, da sind die 70.000 Jusos nur eine kleine Gruppe. Die große Frage ist jetzt allerdings, ob sie mit dieser Ansage eine Dynamik in der Partei auslösen. Also wenn die Kritik am Koalitionsvertrag lauter werden sollte, dann kann es noch knapp werden. Das wäre allerdings eine faustdicke Überraschung.
Unser Hauptstadtkorrespondent zählt mal auf, was die Jusos gegen den Koalitionsvertrag haben.
Jusos-Chef Philipp Thürmer kritisiert zum Beispiel die neue Migrationspolitik, vor allem die geplante Rückweisung von Asylbewerbern an den Grenzen. Außerdem lehnt er die schärferen Regeln beim Bürgergeld ab und er kritisiert den sogenannten Finanzierungsvorbehalt. Denn das bedeutet, alles, was da versprochen wird, kommt nur, wenn auch wirklich das Geld reicht. Und das bezeichnet der Jusos-Chef als eine tickende Zeitbombe. Deshalb fordert er die SPD-Spitze auf, nachzuverhandeln und mehr sozialdemokratische Positionen im Koalitionsvertrag durchzusetzen.
Das sei nicht unbedingt realistisch, schätzt es unser Hauptstadtkorrespondent ein.
Naja, in der CDU gibt es viele Stimmen, der Koalitionsvertrag sei zu sozialdemokratisch geprägt. Das finden auch viele ungerecht, zumal die SPD ja der kleinere Koalitionspartner ist. Aber weil die CDU-Basis eben nicht über diesen Koalitionsvertrag abstimmen kann, haben die ein Druckmittel weniger. Die SPD-Parteispitze wirbt jetzt um Zustimmung. Sie argumentiert, so ein Koalitionsvertrag ist halt ein Kompromiss, der wehtut. Wenn er beiden Seiten wehtut, dann ist er vielleicht halbwegs gerecht. Und dann kommt natürlich das Argument, was wäre denn überhaupt die Alternative? Neuwahlen wären für die SPD ein enormes Risiko. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann noch mehr Verluste hätte, wäre groß. Die AfD könnte noch mehr Aufwind bekommen. Und vor diesem Hintergrund werden dann viele SPD-Mitglieder möglicherweise doch zustimmen. Bis zum 29. April haben Sie Zeit nachzudenken. Dann kommt der Tag der Wahrheit.
Soweit unser Hauptstadtkorrespondent Uwe Berndt. Es grünt und blüht so schön da draußen, aber das täuscht etwas. Dem Stadtgrün in Berlin zum Beispiel, der heimischen Pflanzenwelt, geht es nicht so gut, kommt die Warnung aus dem Botanischen Garten in Berlin, dem größten seiner Art in Deutschland. Was ist zu tun? Mit seiner vollen Power an wissenschaftlicher Expertise bietet der Botanische Garten in einer neuen Beratungsstelle Wissen über den Schutz urbaner biologischer Vielfalt an. Das kann jeder praktisch anwenden. Es gibt ein großes Interesse daran und darüber freut sich Thomas Borsch. Er ist Direktor des Botanischen Gartens Berlin und er ist jetzt bei mir am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Borsch.
Guten Morgen.
Wie geht es dem heimischen Stadtgrün?
Das ist wie bei vielen Organismengruppen auch. Viele Arten stehen auf der roten Liste. In Berlin auch etwa 30%. Aber es gibt auch noch sehr viel. Berlin ist eine grüne Stadt. Und es gibt sehr viel Interesse in der Bevölkerung. Und da versuchen wir einfach von der Wissenschaft in die Praxis zu kommen, dahingehend zu beraten, was man tun kann und hier ja den Weg zu weisen.
Warum ist es denn wichtig, den Verlust heimischer Arten aufzuhalten? Warum ist das nicht egal, was da grünt und blüht?
Ja, Pflanzen sind die Grundlage für alle anderen. Wenn wir an das Insektensterben denken, dann sind Pflanzen auch dafür die Grundlage. Natürliche Lebensräume bereichern natürlich genau das. Das heißt, wir müssen da anfangen. Und da kann man auch eine ganze Menge tun, wenn man dran denkt, sind Baumaßnahmen, wo Garten- und Landschaftsbau passiert, welche Pflanzen werden dort verwendet. Da kann man einen ganz großen Unterschied machen, wenn man sich an ökologischen Kriterien orientiert.
Das heißt, wen wollen Sie mit der neuen Beratungsstelle erreichen?
Wir wollen alle Berlinerinnen und Berliner ansprechen. Das heißt, alle, die Flächen haben, das können Privatpersonen sein mit Gärten. Das sind aber auch Unternehmen, die teilweise ja größere Flächen haben. Und ganz wichtig, die Bezirke. Denn wie gesagt, es gibt noch sehr viel Natur in Berlin. Und da ist oft das Wissen ganz entscheidend, dass es nicht unter die Räder kommt, wenn man dann entsprechend der biologischen Vielfalt Pflegemaßnahmen anpasst und mit eigentlich wenig Aufwand sehr viel erreichen kann.
Rennen Sie da offene Türen ein bei den Bezirken?
Wir haben mit einigen Bezirken schon viele Gespräche. Es gibt aber auch, wie gesagt, die Notwendigkeit, dass wir Impact erreichen wollen in ganz Berlin. Und das ist eigentlich der Punkt, dass wir jetzt hier das konzertiert machen können. Wir hatten sehr viele Anfragen, haben das aber gar nicht mehr geschafft. Und dank der Förderung eben durch die Senatsverwaltung Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt können wir uns der Sache jetzt wirklich gut annehmen und das alles dann wirklich in die Umsetzung bringen.
Sie werben ja für wissenschaftsbasiertes Handeln, also beim Schützen der biologischen Vielfalt in der Stadt. Warum reicht da gärtnerisches Laienwissen nicht aus oder der grüne Daumen?
Es kommt darauf an, dass Biodiversität ja nicht austauschbar ist. Das heißt, welche Pflanzenarten kommen dort vor? In Berlin gibt es ja mehrere tausend Pflanzenarten, einheimische davon. Ein Drittel, wie gesagt, ist auf der roten Liste. Es gibt die Berliner Strategie für die biologische Vielfalt und eine ganze Reihe von Maßnahmen. Und jetzt kommt es darauf an, auch diese Arten wirklich zu erkennen. Denn die Lebensräume sind ja unterschiedlich. Wir haben Sandtrockenrasen zum Beispiel, wir haben Feuchtstellen, wir haben auch in den Gärten unterschiedliche Standorte. Und da kommt es genau darauf an, eben zu schauen, welche Pflanzen eignen sich für welche Flächen, auch für welche Nutzung. Und eben genau das zu erkennen, was noch da ist. Und da erfordert es eben Pflanzenwissen.
Ja gut, und mit diesem Wissen gehe ich dann ins Gartencenter, an den Baumarkt und kaufe eine sogenannte Samenbombe. Keine gute Idee, oder?
Das ist keine gute Idee, denn wie gesagt, Biodiversität ist nicht austauschbar. Es kommt auch auf die Herkünfte an. Auch Pflanzenarten haben innerhalb eine genetische Variabilität. Das ist dadurch dann auch schon widergespiegelt, dass es regionales Saatgut gibt. Es gibt mittlerweile gute Angebote für Wiesensamen zum Beispiel, Blühmischungen, die regional sind, also die Berliner Samenmischung, sowas gibt es. Das ist dann optimal und wir versuchen hier natürlich auch das Angebot im Gespräch mit Partnern aus der Wirtschaft weiter aufzuweiten und hier dann Möglichkeiten zu schaffen einer guten Umsetzung. Also einfach nur bunt ist zwar schön, aber nicht unbedingt hilfreich.
Das heißt, Sie sind dabei, den Handel mit ins Boot zu ziehen?
Genau, auch das, dieser Dialog ist natürlich wichtig, da ja Begrünung, Pflanzenmaterial muss angezogen werden, muss verfügbar sein. Und da gibt es schon einiges an Standards, auch aus der Wissenschaft, zum Beispiel das Regio-Saatgut. Es gibt Firmen, die produzieren so etwas. Dann kann man drüber nachdenken, gerade in Berlin für den öffentlichen Raum, welche Spenderflächen eignen sich, um Saatgut zu gewinnen. Und all das wollen wir eben bündeln, um hier ein möglichst gutes Ergebnis zu bekommen.
Diese neue Beratungsstelle, wie komme ich da hin oder wie kann ich an die ran? Kann ich da anrufen oder wie mache ich das?
Absolut. Das Einfachste, einfach mal auf der Webseite bei uns unter www.bo.berlin-beratung schauen. Da findet sich die Website der Beratungsstelle Urbane Biodiversität, Stadtökologie und Botanischer Artenschutz. Dann können Sie in Kontakt treten mit unseren Mitarbeiterinnen. Die Leiterin ist Frau Feline Zieschank, telefonisch, per E-Mail und sich vielleicht auch natürlich vor Ort verabreden, um Dinge konkret anzuschauen.
Genau, mal die Pflanze richtig zu betrachten oder das Samengut und mal genau zu sehen, wo an welcher Stelle das jetzt hingehört. Vielen Dank. Thomas Borsch war das, Direktor des Botanischen Gartens in Berlin. Und die neue Beratungsstelle, eine Empfehlung für alle, die sich dafür interessieren, die heimische Pflanzenwelt zu retten. Ja, da machen wir mal einen Punkt. Vielen Dank, Herr Borsch.
Wir freuen uns auf das Interesse.
RBB 24 Inforadio Sport.
Ja, hinein in die Sportwelt von der Pflanzenwelt. Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben heute Abend das bislang wichtigste Spiel der Saison vor sich. Im fünften Halbfinale gegen Saar Louis heißt es Verlieren verboten, denn nur der Sieger zieht ins Endspiel um die deutsche Meisterschaft ein. Die Verlierer können Urlaub planen. ARD-Basketballreporter Jakob Rüger stimmt auf ein spannendes Duell ein.
Es hätte alles schon vorbei sein können für Titelverteidiger Alba Berlin. Im vierten Halbfinale zum Siegen verdammt lagen auf Aufbauspielerin Lena Golisch und ihr Team in Saarlouis zur Pause deutlich in Rückstand.
Ja, ich glaube, Spiel 4 war tatsächlich eines der schwierigsten Spiele, das wir, glaube ich, als Team so in der Konstellation dieses Jahr gespielt haben. Ich glaube, wir waren noch nicht so oft in der Situation, dass wir so mit dem Rücken zur Wand standen, wie jetzt am Sonntag hinten liegen in der Serie, zur Halbzeit mit minus 15 hinten liegen.
Und doch schafften sie die Wende. Auswärtssieg, Ausgleich in der Serie und nun das letzte und entscheidende Spiel in der heimischen Sömmeringhalle. Dass der deutsche Meister solche Probleme mit dem Hauptrundenvierten haben würde, hatte Alba-Managerin Svenja Brunkhorst schon vor der Halbfinalserie geahnt.
Wir hatten natürlich auch in der Saison dreimal unsere Probleme gegen sie und darum habe ich mir gedacht, okay, eine Serie, das könnte sehr, sehr spannend werden. Ich finde, es passt sehr gut, dass wir jetzt im Spiel 5 sind.
Alba tut sich schwer mit dem körperlich stärkeren Gegner, der aus der Distanz so treffsicher war. Die Berlinerinnen setzten bislang auf Tempo, ihre tiefe Bank und die individuelle Klasse. Doch nun wird auch die Kraft ein Faktor. Nur 48 Stunden hatten beide Teams zum Regenerieren. Kleinigkeiten werden entscheidend sein.
Ich hoffe auf den Heimvorteil. Ich hoffe auf ganz, ganz viele Zuschauer, dass wir die Sömmeringhalle voll machen und dieses Wunder von Berlin, was wir letztes Jahr mit dem deutschen Meistertitel geschafft haben, dass wir das wiederholen können, dass wir einen Schritt weiter in Richtung Finale gehen.
Zum ersten Mal spürt das Frauenteam nach einer rasanten Entwicklung, dass sie auch etwas verlieren können. Das Halbfinalaus wäre eine Enttäuschung. Lena Golisch weiß, wie sich das verhindern lässt.
Spiel 2, 3 und 4 hatten einen sehr, sehr ähnlichen Spielverlauf. Wir haben es jeweils nicht geschafft, ihre Runs in der ersten Halbzeit zu stoppen und sehr, sehr lange gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Und ich glaube, ein Schlüssel für einen Sieg in Spiel 5 ist, dass wir wirklich über 40 Minuten da sind und den Fokus haben.
Finaleinzug oder Saisonende, alles ist möglich in diesem 5. Halbfinale für Alba Berlin.
Alba Berlin gegen Saarlouis, los geht's in der Sömmeringhalle um 19 Uhr. Auftakt für die deutschen Tennisspielerinnen beim Sandplatzturnier in Stuttgart, Lena Bergmann berichtet.
In ihrem Auftaktmatch ab 18.30 Uhr ist die derzeit beste deutsche Eva Liss gleich gefordert. Sie trifft auf die aktuelle Nummer 6 der Welt, Jasmine Paolini aus Italien. Doch trotz schwerem Los ist Liss zuversichtlich, mit dem richtigen Mindset habe sie selten ein schlechtes Match. Zuvor kommt es auf dem Center Court jedoch noch zum innerdeutschen Duell. Gegen 17 Uhr trifft Jule Niemeyer auf Lokalmatadorin Laura Siegemund. Die freut sich jetzt schon, dass damit immerhin eine Deutsche in die zweite Runde einzieht.
Und soweit der Sport.
Werbung. Hörpartners beliebtestes Hörgerät.
Was?
Das Hörgerät Signia Pure Charge & Go EX kann jetzt noch mehr.
Nein!
Doch! Denn jetzt gibt es noch mehr Akkuleistung und Bluetooth-Kompatibilität mit den meisten Handys und TV-Geräten. Aber jetzt kommt der Hammer. Bis Ende April mit bis zu 900 Euro Ersparnis.
Nein,
doch. Oh. Hören kommt von Können.
Hörpartner, dein Hörgerät. Alle Infos auf hörpartner.de.
Im vergangenen Jahr war Amazon der weltweit größte Abnehmer von erneuerbarer Energie. Und das heißt, dass immer mehr unserer Energie aus Windparks wie diesem stammt. Leute, wollten wir das eigentlich nicht in einem Solarpark aufnehmen? Um mehr zu erfahren, besuche aboutamazon.de/Nachhaltigkeit.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Wir arbeiten uns langsam vor zu den Höchstwerten. 20 bis 30, 23 Grad werden heute erwartet. Wir haben einen Starkbögen Südostwind, stellenweise vielleicht mal ein paar Tropfen. Erst viel Sonne, dann mehr Wolken.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jonas Ziegler.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest 20 Minuten Stau. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Richtung Wedding. Wegen der Bauarbeiten im Bereich Dreieck Funkturm Stau zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm plus 10 Minuten. In der Gegenrichtung Stau zwischen den Dreiecken Charlottenburg und Funkturm ebenfalls 10 Minuten mehr. Lichtenberg, die Rienstraße ist wegen Tiefbauarbeiten an der Meraner Straße bis zum Monatsende voll gesperrt. In Tempelhof ist auf dem Tempelhofer Damm stadtauswärts vor der Albrechtstraße nur noch eine Spur frei. Bei der S-Bahn Berlin fahren Busse statt Bahnen bei der S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz. Bei der S3 zwischen Erkner und Rahnsdorf und bei S41, 42 und 46 zwischen Hallensee und Westend.
Es ist 10.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Schönen guten Tag, ich bin Irina Grabowski. Es ist für die SPD-Mitglieder keine leichte Entscheidung, kann man sich vorstellen, ob sie nun mit der Union koalieren sollen oder nicht. Und das scheint nicht unmaßgeblich an Friedrich Merz zu liegen. Wenigstens beim Mindestlohn, einem Kernanliegen der SPD, kommen jetzt auch beruhigende Signale aus der CDU. Dazu die Nachrichten mit Jonas Ziegler.
Der Bundesvorsitzende der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft Radke hat im Streit über den Mindestlohn zu Gelassenheit gemahnt. Der CDU-Politiker betonte im RBB 24 Inforadio, die Politik werde aber keinen Einfluss auf die Entscheidung der unabhängigen Mindestlohnkommission nehmen. Seiner Einschätzung nach wird die Forderung der SPD nach einer Lohnuntergrenze von 15 Euro pro Stunde ohnehin erfüllt.
Das eigentlich Verrückte an der Debatte ist ja, wenn man sich die neue Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission ansieht, dann gehen doch alle davon aus, dass aller Voraussicht nach im nächsten Jahr dieser Wert erreicht wird. Worum es doch aber eigentlich geht, ist, wird es einen politischen Eingriff geben? Sollte dieser Wert im nächsten Jahr nicht erreicht werden, ja oder nein? Und von einem politischen Eingriff seitens des Deutschen Bundestages ist in der Tat im Koalitionsvertrag nichts vereinbart.
Der Bundesvorsitzende der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft und CDU-Europaabgeordnete Dennis Radke. Die SPD-Mitglieder können seit heute über den Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen. Die Online-Befragung läuft bis einschließlich 29. April. Das Ergebnis ist für die Parteispitze bindend, wenn sich mindestens ein Fünftel der fast 360.000 Mitglieder beteiligt. SPD-Generalsekretär Miersch sagte im Fernsehsender Phoenix, die Abstimmung sei kein Selbstläufer. Er glaube aber an eine Mehrheit für den Koalitionsvertrag.
Natürlich ist es auch so, dass man erklären muss, das sind teilweise sehr unterschiedliche, ganz gravierend unterschiedliche Positionen gewesen, sodass es im Sinne eines Koalitionsvertrages, das ist Demokratie, dann liegt, dass es auch einen Kompromiss gibt. Auch einen Kompromiss, mit dem man teilweise hadern muss und dass das kein SPD-Parteiprogramm ist, ist eben auch klar. Das ist aber jetzt in den nächsten Tagen zu diskutieren und ich gehe davon aus, dass die überwiegende Anzahl der Mitglieder dann auch mit Ja stimmen wird.
SPD-Generalsekretär Matthias Miersch. Russland ist der Darstellung der US-Regierung entgegengetreten, eine grundsätzliche Einigung zur Beilegung des Ukraine-Kriegs sei bald möglich. Der russische Außenminister Lavrov sagte in einem Zeitungsinterview, es werde schwierig, sich auf wichtige Punkte für ein Friedensabkommen zu verständigen. Die Ukraine dürfe nicht NATO-Mitglied werden und müsse die von Russland beanspruchten Regionen im Osten des Landes aufgeben. Das sei nicht verhandelbar. Zuvor hatte sich der US-Sondergesandte Witkoff nach einem Treffen mit dem russischen Präsidenten deutlich optimistischer geäußert. Eine Einigung stehe möglicherweise kurz bevor, sagte Witkoff im US-Fernsehen. UN-Generalsekretär Guterres hat gefordert, die Waffenlieferungen in den Sudan zu stoppen. Das sei der einzige Weg, den Bürgerkrieg in dem nordafrikanischen Land zu beenden und die Zivilbevölkerung zu schützen, erklärte Guterres. In London beginnt heute eine internationale Konferenz zur Lage im Sudan. Ausrichter des Treffens von 17 Ländern und 5 internationalen Organisationen sind Großbritannien, Deutschland, Frankreich, die EU und die Afrikanische Union. Im Sudan liefern sich die Armee und eine verfeindete Miliz seit 2 Jahren einen blutigen Bürgerkrieg. Beide Parteien haben sich geweigert, an der Londoner Konferenz teilzunehmen. Eine neue Studie unterstützt Überlegungen, die Berliner U-Bahn-Linie 7 zum Flughafen BER zu verlängern. In Auftrag gegeben wurde die Untersuchung unter anderem vom Berliner Senat und der Brandenburger Landesregierung. Michael Ernst, RBB 24.
Die Experten stellen in dem Papier fest, dass das Projekt volkswirtschaftliche Vorteile hat und deshalb förderungsfähig ist. Wenn die U-Bahn-Linie 7 von Rudow bis zum Flughafen verlängert werden würde, wäre das ein großer Vorteil für alle Anwohner, aber auch für Flugreisende. Die Länder Berlin und Brandenburg wollen das voranbringen. Sie brauchen dafür aber finanzielle Hilfe vom Bund. Neben der U-Bahn-Verlängerung sollen insgesamt 7 Streckenbahnhöfe entstehen. Damit können unter anderem Wohngebiete angebunden werden.
Am Landgericht Cottbus wird heute das Urteil gegen einen mutmaßlichen Drogenboss erwartet. Es ist davon auszugehen, dass der Mann zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird. Die Beteiligten des Verfahrens haben eine Abmachung getroffen. Wenn der Angeklagte gesteht, muss er zwischen 7 und 8 Jahre ins Gefängnis. Der Mann soll im Raum Cottbus jahrelang die Preise und Vertriebsstrukturen für Crystal Meth und teilweise auch Kokain bestimmt haben. Sein Revier habe er mit angeheuerten Schlägern verteidigt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute nach sonnigem Start immer wieder Wolken und stellenweise leichter Regen, maximal 20 bis 23 Grad. Zurzeit in Berlin-Adlershof 16 und in Spandau 17 Grad, in Eberswalde 12 und in Treuenbrietzen 16 Grad. Böiger Wind aus Südost, morgen verbreitet heiter oder nur locker bewölkt, bei 23 bis 27 Grad. Die Zeit 10.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. In Brandenburg kommen immer weniger Kinder zur Welt. Das ist ein großes Problem für die Geburtsstationen, aber nicht das einzige Problem. Seit 2015 haben bereits 6 Krankenhäuser ihre Geburtsstationen geschlossen. In Forst wird ab Juli die 7. Station dicht machen. Wie muss sich das Land auf diese Entwicklung einstellen? Was für Modelle gibt es vielleicht auch schon anderswo, um die Geburtshilfe in Deutschland neu aufzustellen? Ich spreche darüber mit Ute Bartel von der Redaktion rbb24. Recherche. Hallo Ute.
Hallo.
Wir schauen mal nach Forst. Du warst dort. Die Geburtsstation dort steht vor dem Aus. Und das liegt nicht nur am Geburtenrückgang.
Nein, es liegt vor allem daran, dass es nicht genügend Fachärzte gibt. Also der Klinikchef in Forst hat mir berichtet, dass er seit 6 oder sogar schon fast 7 Jahren nach einem Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe sucht, sogar international, und das ohne Erfolg. Und die Ärzte, die momentan noch im Krankenhaus praktizieren, die sind alle schon über 60. Das heißt, die gehen demnächst auch in Rente. Jetzt kommt noch die Krankenhausreform dazu. Das heißt, er muss eigentlich noch mehr Fachärzte vorhalten. Und das ist eigentlich nicht möglich.
Und wo können dann die Frauen aus Forst hin, um ihre Kinder zur Welt zu bringen?
Ja, die müssen jetzt 30 Kilometer weiterfahren nach Cottbus an die Uniklinik. Man muss dazu sagen, einige Frauen sind da sowieso schon immer hingefahren, nämlich die Frauen, die Risikoschwangerschaften hatten, weil dafür war Forst gar nicht ausgestattet. Währenddessen es in Cottbus, also die Ärzte mit der entsprechenden Erfahrung gibt. Es gibt eine Neonatologie, eine Frühchenstation. Das heißt, die sind dafür ausgestattet und Forst halt nicht.
Wie ist es denn jetzt generell in Deutschland geregelt? Also welche Vorgaben gibt es für Geburtsstationen?
Also das ist in 4 Versorgungsstufen eingeteilt. Also man muss sich vorstellen, dass eben die Uniklinik in Cottbus, die hat die höchste Versorgungsstufe, ist Level 1. Ja, also mit allem sozusagen für Risikoschwangerschaften, für Frühchen etc. sind die ausgerüstet. Und eben Forst ist Level 4, weil Forst auch keinen Kinderarzt vor Ort hat. Das heißt, also dort sollen tatsächlich nur die Frauen entbinden, die eine komplikationslose Schwangerschaft hatten. Das sagt eben auch eine Richtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses. Und wir haben in einer gemeinsamen ARD-Recherche festgestellt, dass es einige Kliniken gibt in Deutschland, die sich an diese Vorgabe nicht halten. Und da kommt es dann immer wieder zu Geburtsschäden bei Kindern, die dann schwerste Behinderungen davontragen.
Und das liegt daran, dass die Ärzte nicht ausreichend qualifiziert waren?
Und eben auch nicht die entsprechende Erfahrung hatten. Man muss sich ja vorstellen, wenn es eben da nur noch ganz wenige Geburten gibt, dann fehlt irgendwann auch die Routine. Dann ist man eben auf so eine schwierige Geburt nicht vorbereitet. Wenn der Kinderarzt dann noch eine halbe Stunde braucht, bis er vor Ort ist, dann ist es eben in den entscheidenden Minuten, es geht ja meistens nur um Minuten, wenn es da eine Komplikation gibt bei der Geburt, dann ist es dann meistens schon zu spät.
Wie will man das künftig verhindern?
Die Fachärzte der Fachgesellschaften für Gynäkologie und Geburtshilfe und auch perinatale Medizin fordern schon seit langem, dass es diese kleinen Kliniken gar nicht mehr geben soll. Das machen andere Länder in Europa auch schon vor, in Portugal zum Beispiel, in Skandinavien. Da gibt es diese kleinen Kliniken gar nicht mehr. Auch die Regierungskommission für die Geburtshilfe hat das so aufgenommen in ihrer Empfehlung. Und sie sagen auch, die sollen sich zusammenschließen zu Kompetenzverbünden. Da gibt es ein gutes Beispiel in Dresden schon heute, wo die Uniklinik Dresden eben die Risikogeburten übernimmt. Und wenn die Kinder dann sozusagen aus dem Gröbsten raus sind, stabil sind, werden die in die kleineren Partnerkliniken zurückverlegt. Es gibt einen permanenten Austausch mit den Ärzten. Da spielt Telemedizin eine Rolle, wo man dann auch eingreifen kann, tatsächlich während der Geburt, wenn es kritisch wird. Und die können dann über die Schulter schauen, Tipps geben. Und das läuft sehr gut schon und könnte auch ein gutes Beispiel für Brandenburg sein.
Vielen Dank. Das war Ute Bartel aus unserer Redaktion RBB24 Recherche. Der Koalitionsvertrag von Union und SPD bietet reichlich Diskussionsstoff. In unserer ARD-Sendung Mitreden Deutschland diskutiert waren gestern Abend Anke Rehlinger von der SPD und Karin Prien von der CDU zu Gast. Beide waren ja bei den Koalitionsverhandlungen dabei und sie haben sich den Fragen vieler, vieler Menschen aus ganz Deutschland gestellt. Thomas Sambol fasst zusammen, was da an Argumenten zu hören war.
Ich habe einen kleinen Sohn, der wird jetzt bald ein Jahr alt und würde gerne mal wissen, was soll ich dem in 10 Jahren erzählen? Wie kann denn das passiert sein, 2025, dass nochmal eine Regierung drangekommen ist, die so wenig Klimaschutz getan hat?
Frank Schierlitz aus Dresden fand, dass das Klimathema im Koalitionsvertrag viel zu kurz gekommen sei. Was die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger von der SPD, die bei den Verhandlungen dabei war, allerdings etwas anders sah.
Ich will nicht sagen, dass da nicht drin steht, sondern da stehen halt vielleicht ein paar andere Sätze drin. Es sind auch ein paar andere Maßnahmen, als sie vielleicht in einem grünen Regierungsprogramm drinstehen würden. Aber am Ende des Tages sind die Ziele verbindlich vereinbart. Und jetzt geht es eben darum, das machbar, planbar und auch sozial gerecht zu gestalten.
Aber auch Thomas Willer aus Kloppenburg fehlte etwas in den Vereinbarungen.
Was mir fehlt, ist die Zukunft. Und zwar in diverser Hinsicht. Was fehlt, ist Energiewende. Was fehlt, ist Verkehrswende. Was fehlt, ist Bildung. Das ist die Zukunft. Warum hat das so einen geringen Stellenwert?
Auch die Kritik von Herrn Wille versuchte Anke Rehlinger zu entkräften, zum Beispiel in puncto Energiewende.
Es bleibt zum Beispiel entgegen auch der ein oder anderen Forderung ganz ausdrücklich dabei, dass die Ausbauziele für die Windkraft bezogen auf die Fläche erhalten bleiben, dass wir aber auch Druck machen beim Netzausbau.
Im YouTube-Kanal der Tagesschau forderte ein Nutzer, der sich The Frog nannte, mehr Digitalisierung in der Bildung. Was Karin Prien als Bildungsministerin von Schleswig-Holstein natürlich gerne aufgriff. Auch sie hatte den Koalitionsvertrag mitverhandelt.
Deutschland muss in Sachen Digitalisierung endlich an die Spitze. Der Digitalpakt kommt und er kommt auch noch in diesem Jahr, sodass die Digitalisierung der Schulen tatsächlich konsequent weiter vorangebracht werden kann.
Einen anderen Umgang mit der AfD, wie ihn zum Beispiel ihr Parteifreund Jens Spahn ins Spiel gebracht hat, schloss Karin Prien absolut aus.
Von meiner Seite aus ganz klar, es gibt kein Rütteln und kein Wackeln mit Blick auf die Abgrenzung zur AfD.
Viel über den Schutz der Demokratie stehe aber nicht im Koalitionsvertrag, bemängelte Hörer Harry Friebel. Er ist Soziologe an der Uni Hamburg.
Wir wissen, dass in der Welt im Augenblick Länder nach Länder sich von der Demokratie verabschieden. Wir haben in dem Koalitionsvertrag ab der Zeile, und jetzt hören Sie genau bitte zu, 3300 haben wir eine halbe Seite über Demokratie. Das ist beschämend. Das hat mich platt gemacht.
Klaus-Peter Schulz fand den Plan der Koalition eigentlich ganz gut. Nur eines fehlte dem Hörer aus Hamburg dann doch.
In dem Moment, wo irgendwas schief geht, vermisse ich im Koalitionsvertrag, dass das Konsequenzen hat für diejenigen, die sozusagen gescheitert sind an ihrem Plan. Ich denke an diese Autobahnmaut, wo über 100 Millionen in die Tonne gehauen wurden. Solange sich das nicht ändert, solange ist das für mich eine Art weiter so. Und das wird auf Dauer schief gehen, weil die Leute sind politikmüde, weil das hat niemals Konsequenzen, wenn Leute missbrauchen. Das ist das Ärgerliche.
Rege Diskussion also gestern über den Koalitionsvertrag von Union und SPD in der Sendung Mitreden Deutschland diskutiert. Am Donnerstag gibt es die nächste Mitreden-Sendung dann zum Thema KI im Alltag, Chance oder Risiko. Alle Informationen dazu finden Sie auf mitreden.ard.de.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Die Turbulenzen an den Aktienmärkten führen dazu, dass Anleger ihr Geld zurzeit vermehrt in deutsche Staatsanleihen investieren. Und das hat zur Folge, dass deren Verzinsung sinkt, was sich wiederum auf die Bauzinsen auswirkt. Was bedeutet das für Immobilienkredite? Und Häuslebauer Bianca von der Au aus der ARD-Finanzredaktion ist der Frage nachgegangen.
US-Präsident Trumps Zoll-Zickzack hat zu Chaos an den Aktienmärkten geführt und auch die Märkte für Staatsanleihen angesteckt, sagt Jan Holthusen von der Research-Abteilung der DZ Bank.
Ja, Chaostage haben wir auch an den Anleihemärkten gehabt. Die Unsicherheit in den USA nimmt zu. Märkte mögen keine Unsicherheit. und daher haben Anleger ihr Kapital aus den USA abgezogen, haben es in den vermeintlich sicheren Hafen der deutschen Bundesanleihen gebracht. Das hat dann dazu geführt, dass die Kurse von Bundesanleihen gestiegen sind, weil sie stärker nachgefragt werden und dementsprechend dann die Renditen gesunken sind.
Das hat auch Auswirkungen auf die Bauzinsen, denn Banken orientieren sich bei der langfristigen Kreditvergabe an den langfristigen Anleihezinsen der Staatspapiere. Fallen diese, so fallen auch die Hypothekenzinsen. Immobilieninvestor Florian Bauer.
Für den Bauzinsbereich sind die 10-jährigen Konditionen interessant, weil die meisten finanzieren ja festgeschrieben für 10 Jahre oder länger. Und da haben wir jetzt in der letzten Woche auch einen leichten Abwärtstrend gesehen, aber dass es eine richtige Erholung in diesem Bereich gibt, das spüren wir derzeit noch nicht.
Von einem langfristigen Trend zu niedrigeren Bauzinsen gehen Experten derzeit aber nicht aus. Auch wegen der geplanten hohen Verschuldung des Bundes, wodurch die Renditen der Bundesanleihen wieder steigen könnten. So die Annahme der Analysten der DZ-Bank.
Die Bewegungen sind schon sehr schnell und sehr kurzfristig momentan. Und wir glauben nicht, dass das so bleibt in diesem Jahr. Also wir gehen schon davon aus, dass die Renditen von Bundesanleihen im Jahresverlauf tendenziell weiter zulegen, was dann eben auch dazu führen sollte, dass die Zinsen für Immobilienkredite zunehmen.
In der vergangenen turbulenten Börsenwoche sind die Renditen für 10-jährige Bundesanleihen zeitweise unter 2% gefallen. Derzeit pendeln sie um rund 2,5%. Ob das teuer oder günstig ist, hängt von der Perspektive ab. In den Jahren von 2015 bis Anfang 2022 seien die Zinsen bei Null teilweise sogar negativ gewesen, was zu einer Phase historisch niedriger Bauzinsen geführt habe. Erinnert Florian Bauer von der gleichnamigen Immobilienberatung.
Dass ich alles immer von allein tragen muss, man muss kein Eigenkapital einsetzen, davon muss man sich einfach verabschieden. Ja? Man muss Eigenkapital einsetzen, das ist so, das war schon immer so. Im 30-jährigen Vergleich sind wir sogar noch niedriger, als das der Fall war 2006, 2007 vor der Finanzkrise. Und auch Anfang der 2000er hatten wir höhere Zinssätze im Bauzinsbereich als jetzt.
Mitte der 90er Jahre lagen sie sogar bei 10%.
Das war Bianca von der Au über Finanzierungskosten beim Bauen. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Wir haben nach vielen Wolken auch mehr Wolken. Viel Sonne, mehr Wolken, so rum war's, ne? Später kann es dann auch mal ein paar Tropfen geben. Das Ganze bei Starkbögen, Südostwind, und es ist heute wieder warm. Also es wird noch richtig warm, 20 bis 23 Grad im Laufe des Tages sind an Höchstwerten angekündigt. Morgen wird es noch ein bisschen wärmer, 23 bis 27 Grad sind dann angekündigt. In der Nacht recht milde, 13 bis 11 Grad mit wenig Regen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jonas Ziegler.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland zwischen Großkreuz und Lees 20 Minuten Stau. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Richtung Wedding wegen der Bauarbeiten. Am Dreieck Funkturm Stau zwischen Schmarkendorf und Spandauer Damm plus 10 Minuten. In der Gegenrichtung ebenfalls 10 Minuten Stau zwischen den Dreiecken Charlottenburg und Funkturm. Lichtenberg, die Rienstraße, ist wegen Tiefbauarbeiten an der Meraner Straße bis Monatsende in beiden Richtungen gesperrt. In Tempelhof ist auf dem Tempelhofer Damm stadtauswärts vor der Albrechtstraße nur eine Spur frei. Busse statt Bahnen fahren bei der S-Bahn Berlin bei der S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz. Bei der S3 zwischen Erkner und Ransdorf und bei der S41, 42 und 46 zwischen Hallensee und Westend wegen des Rückbaus der Ringbahnbrücke.
Es wird 10.39 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Wer viel fragt, kriegt viele Antworten. Fragen zum Mindestlohn von 15 Euro beantwortet die CDU nicht eindeutig. Da reicht die Bandbreite von kommt vielleicht, kommt bestimmt, bis sicher ist das eher nicht. Wem wird die SPD glauben? Ja, vielleicht denen in der CDU, die sich persönlich äußern. Dazu die Nachrichten mit Jonas Ziegler.
Der Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels Radke ruft in der Mindestlohndebatte zu mehr Gelassenheit auf. Radke sagte im RBB 24 Inforadio, alle gingen davon aus, dass der Mindestlohn im nächsten Jahr auf 15 Euro erhöht wird. Falls nicht, sehe der Koalitionsvertrag keine politische Einflussnahme vor. Auch die Mindestlohnkommission betonte, dass sie ihre Entscheidung unabhängig trifft. Aus dem Hauptstadtstudio Philipp Eckstein.
Die Vorsitzende der Mindestlohnkommission, Christiane Schönefeld, hat sich in einem Schreiben an die Öffentlichkeit gewandt. Darin betont sie, die Mindestlohnkommission wird Ende Juni über die Höhe des Mindestlohns für die Jahre 2026 und 2027 entscheiden. Im schwarz-roten Koalitionsvertrag heißt es dazu, ein Mindestlohn von 15 Euro sei im Jahr 2026 erreichbar. CDU-Chef Merz sagte zuletzt, es gebe dabei keinen Automatismus. Spitzenpolitiker der SPD kritisierten das. Sie rechnen fest mit einer entsprechenden Mindestlohnerhöhung.
Die SPD-Mitglieder können seit heute über den Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen. Die Online-Befragung endet in 2 Wochen. Das Ergebnis ist für die Parteispitze bindend, wenn sich mindestens ein Fünftel der fast 360.000 Mitglieder an der Abstimmung beteiligt. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern-Schwesig sagte im ZDF, die SPD habe viele gute Punkte im Vertrag durchgesetzt. Dass es für manche einen Finanzierungsvorbehalt gebe, sei ganz normal.
Es ist immer klar, dass alles finanziert werden muss. Und wir haben ja in den Koalitionsverhandlungen massiv die Vorschläge aus den Arbeitsgruppen, kann man sagen, zusammengestrichen, weil wir gesehen haben, dass nicht alles finanzierbar ist und haben uns auf die wesentlichen Themen konzentriert. Ich werbe aber so wie viele andere insgesamt für diesen Vertrag. Ich muss sagen, das ist mehr drin, als ich am Anfang für möglich gehalten hätte, insbesondere zur Stärkung der Wirtschaft, zur Sicherung von Arbeitsplätzen und für mehr soziale Gerechtigkeit.
Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, SPD. Russland ist der Darstellung der US-Regierung entgegengetreten, eine grundsätzliche Einigung zur Beilegung des Ukraine-Kriegs sei bald möglich. Der russische Außenminister Lavrov sagte in einem Zeitungsinterview, es werde schwierig, sich auf wichtige Punkte für ein Friedensabkommen zu verständigen. Die Ukraine dürfe nicht NATO-Mitglied werden und müsse die von Russland beanspruchten Regionen im Osten des Landes aufgeben. Das sei nicht verhandelbar. Zuvor hatte sich der US-Sondergesandte Witkoff nach einem Treffen mit dem russischen Präsidenten deutlich optimistischer geäußert. Eine Einigung stehe möglicherweise kurz bevor, sagte Witkoff im US-Fernsehen. Die Folgen des Klimawandels machen sich einem Bericht zufolge in Europa besonders stark bemerkbar. Dabei zeigte sich im vergangenen Jahr ein ausgeprägtes Ost-West-Gefälle. Das geht aus dem Zuständigkeitsbericht hervor, den der EU-Klimawandeldienst Copernicus und die Weltwetterorganisation erarbeitet haben. Im Westen war es im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt zu nass. Es gab zahlreiche Überschwemmungen. Im Osten und Südosten ist es dagegen zu trocken und sehr heiß gewesen. Schon vor dem Bericht war bekannt, dass Europa der Kontinent ist, der sich am schnellsten erwärmt. Europa erlebte, wie der Rest der Welt 2024, die höchste Durchschnittstemperatur seit Beginn der Aufzeichnungen. Am Landgericht Cottbus wird heute das Urteil gegen einen mutmaßlichen Drogenboss erwartet. Wegen der Beweislage ist davon auszugehen, dass der Mann zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird. Sebastian Schiller, RBB 24 Cottbus.
Über Monate ist der Mann engmaschig überwacht worden. Deswegen hat es schon zu Beginn des Verfahrens eine Abmachung mit der Kammer gegeben. Gesteht der Mann und verkürzt damit das Verfahren erheblich, bekommt er eine vorher festgelegte Freiheitsstrafe zwischen 7 und 8 Jahren. Über Jahre hinweg soll er im Raum Cottbus die Preise und Vertriebsstrukturen für Crystal und teilweise auch Koks bestimmt haben. Weil er sein Revier mithilfe tschetschenischer Schläger verteidigt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft ihn im Abschlussplädoyer Crystal Pate genannt. Das eingenommene Geld, bis zu 1 Million Euro, soll er größtenteils beim Glücksspiel verloren haben.
Eine neue Studie unterstützt Überlegungen, die Berliner U-Bahn-Linie 7 zum Flughafen BER zu verlängern. Ein Ausbau brächte große Vorteile für Flugreisende, die Wirtschaft, aber auch für Anwohner, heißt es in der Nutzen-Kosten-Analyse, die jetzt vorgestellt wurde. In Auftrag gegeben wurde sie unter anderem vom Berliner Senat und der Brandenburger Landesregierung. Bislang endet die U7 in Rodow am südöstlichen Berliner Stadtrand. In Deutschland wird immer mehr alkoholfreies Bier hergestellt. Nach Angaben des Deutschen Brauerbundes hat sich die Produktionsmenge in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt. Im vergangenen Jahr wurden demnach rund 700 Millionen Liter produziert. Im Handel machte das alkoholfreie bereits 9% aller Biere aus. In der Beliebtheitsskala stehe es nach Pils und Hellbieren auf Platz 3, so der Brauerbund. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute nach sonnigem Start von Süden allmählich mehr Wolken und stellenweise ein paar Tropfen, oft aber trocken, maximal 23 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 16 und in Marzahn 19 Grad, in Potsdam 17 und in Rüdersdorf 20 Grad. Es weht böiger Wind aus Ost bis Südost. Morgen verbreitet heiter oder nur locker bewölkt bei 23 bis 27 Grad. Die Zeit 10.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Im Studio Irina Grabowski. Berlin baut sich einen neuen Unicampus. Das frühere Terminal A am ehemaligen Flughafen Tegel mit seiner ikonischen Architektur soll ein neuer Standort der Berliner Hochschule für Technik werden und ein elementarer Teil der ebenfalls dort geplanten Urban Tech Republic. Wie geht es damit voran? Um das zu erfahren, war RBB-Reporter Sebastian Schöbel auf der Baustelle und hat sich von denen, die es wissen müssen, alles genau zeigen und erklären lassen.
Der Mann, der den Ex-Flughafen Tegel in eine Universität verwandeln soll, steigt die Treppe einer alten Fahrgastbrücke hoch zum ehemaligen Transitbereich. Jörg Nikolaus kennt hier jeden Quadratmeter.
Wir sind jetzt im ersten Obergeschoss der Haupthalle, im Bereich der Gates 10 und 11 ehemalig. Wir haben hier soweit die Asbestsanierung abgeschlossen. Alle Oberflächen sind freigelegt, alle Rückbauten erfolgt, soweit sie erfolgen müssen. Und das Bauwerk ist in diesem Bereich vorbereitet für den weiteren Ausbau und die Umnutzung.
Wer hier einst mit Koffer in der Hand auf den Flieger wartete, würde heute kaum noch etwas wiedererkennen. Decken, Böden und Wände zeigen nur noch blanken, asbestbefreiten Beton. Wo einst Check-in-Schalter, Sitzbänke und Erfrischungsautomaten standen, ist heute gähnende Leere. Die Fensterscheiben sind trübe geworden vom Baustaub. Nur punktuell erinnern alte Schilder daran, was hier einst gewesen ist. Aber das ist nur vorübergehend, verspricht Nikolaus. Auf jedem Einrichtungsgegenstand liegt Denkmalschutz. Alles wurde fein säuberlich archiviert, eingelagert und soll später wieder verbaut werden.
Ja, zum Beispiel der Transitgang hatte damals eine Blechverkleidung beidseitig, wo dann auch die einzelnen Anzeigetafeln der Gates zu sehen waren. Die sind alle geborgen worden. Und wenn die tragende Struktur von dem Transitgang wiederhergestellt ist, werden die alten Blechverkleidungen wieder angebracht, sodass man die dann dem Verlauf nach oder den Oberflächen nach weiterhin sehen kann.
Die Arbeiten im Terminalgebäude sind schon weit vorangeschritten. Noch in diesem Jahr soll hier alles so weit fertig sein, dass mit dem eigentlichen Umbau begonnen werden kann. Im Innenraum des Hexagons, da wo früher die Fluggäste mit Taxen oder Bussen ankamen oder abfuhren, türmen sich heute riesige Haufen aus Betonresten und verbogenem Stahl. An den Treppentürmen klebt noch die Werbung einer Autovermietung, aber auch das wird bald verschwinden.
Die Kernstruktur bleibt bestehen. Nur im Innenbereich werden eben die Teile, die ausschließlich dem Flughafenverkehr oder Flughafennutzung zuzuordnen sind und später nicht genutzt werden können, im Rahmen der Nachnutzung, die werden jetzt zurückgebaut.
Noch in diesem Jahr soll das Terminal so weit entkernt sein, dass der Umbau starten kann. Die Finanzierung dafür muss jedoch noch im nächsten Doppelhaushalt gesichert werden, was bei der Berliner Hochschule für Technik ungute Erinnerungen an das vergangene Jahr und die damaligen Haushaltsberatungen wecken dürfte. Da stand nämlich der gesamte Umzug schon einmal in Frage, aus Kostengründen. So richtig viel Euphorie spürt man deswegen bei BHT-Präsidentin Julia Neuhaus nicht.
Momentan sind wir noch in so einem theoretischen Stadium, dass man sagen muss, wir warten und wir harren der Dinge und wir hoffen, dass das eben so in dieser Weise weitergeht und dass wir irgendwann den Schlüssel bekommen und dann die neidischen Blicke sehen.
Dabei ist alles schon klar durchgeplant, fast auf den Raum genau, seit Jahren. Neuhaus hat den Grundriss des künftigen Campus Tegel in ihrem Büro hängen.
In allem, was wir tun, haben wir den Fokus auf Stadt der Zukunft. Unser Slogan ist Studiere Zukunft. Und das sind im Prinzip alle unsere Studiengänge, die wir im Prinzip auch dort leben wollen. Ganz konkret sollen die Studiengänge Architektur, Gebäude und Energietechnik rüber, Facility Management, Planung nachhaltiger Gebäude, Landschaftsarchitektur, gartenbauliche Phytotechnologie, urbanes Pflanzen- und Freiraummanagement, Mechatronik, Elektromobilität und elektrische Systeme, wo wir dann zum Beispiel auch die ehemalige Landebahn nutzen können, ja, um Elektromobilität tatsächlich auch auszuprobieren. Und deswegen leben wir auch für dieses Projekt so sehr, weil diese Freiflächen und die Kombination zwischen den Freiflächen, unseren Unterrichtsräumen und aber auch den Laborflächen, gerade diese Kombination bringt für uns diesen riesigen Mehrwert.
Labore, Werkstätten, Seminarräume mit Blick auf das ehemalige Flugfeld. Ein Experimentiergarten mittendrin. Was nach einer tollen Erweiterung der BHT klingt, ist in Wirklichkeit die Lösung eines seit Jahren ungelösten Problems.
Wir leben seit über 10 Jahren mit einem Flächendefizit, was uns auch vorgerechnet wurde von über 20.000 Quadratmetern. Ja. Und jetzt kommt natürlich immer das Argument, ja Moment mal, die Corona-Pandemie hat uns doch gelehrt, wir können doch auch im Homeoffice arbeiten. Dann stelle ich immer gerne die Frage, ob irgendwelche Laborversuche, ja, auch im Homeoffice gemacht werden sollen.
Schon 2012 wurde eine Liste gemacht mit dem, was die BHT, damals noch Beuth-Hochschule, am neuen Standort Tegel braucht. Seitdem ist so einiges wieder gestrichen worden, unter anderem das Labor, das Technologie zur Nutzung erneuerbarer Energien erforschen sollte. Was ein besonderer Verlust auch für Tegel ist, betont Jenny Wieland, die den neuen Campus bei der BHT als Chefplanerin betreut.
Wir haben dort zum Beispiel eine riesige Sonne, eine künstliche Sonne, die ist so groß wie ein ganzes Haus fast.
Deswegen, die BHT hat eine eigene Sonne?
Ja, eine künstliche Sonne. Dort werden dann Wirkungsweisen von Solar- und PV-Zellen erforscht. Also insofern, das wird dann ausprobiert, ne? Mit der künstlichen Sonne wird die original beschienen und dann wird geguckt, wie die Wirkungsgrade sind beispielsweise.
Das heißt, die Sonne bleibt hier?
Leider.
Die Sonne bleibt also im Wedding. Was möglicherweise zu verschmerzen sein wird. Schließlich bekommt der Campus in Tegel ein anderes Highlight, nämlich im Innenhof des Terminals, dort, wo Bauleiter Jörg Nikolaus ja gerade die alte Straße entfernen lässt.
Das wird dann so im ersten Obergeschoss hier, das, was Sie hier sehen im Plan, so ein umlaufender sogenannter Skywalk werden. Also die Architekten stellen sich da sowas so ein bisschen vor wie diese Skyline in New York, diese ehemalige Bahntrasse, die dann so zu einem kleinen Park oder so einem kleinen Landschaftsgarten im ersten Stock entwickelt worden werden soll. Ja, sowas soll dort eben auch noch passieren. Und man kann dann runtergucken beispielsweise auch auf die Versuchsflächen, was ja auch sehr spannend ist dann.
BHT-Studierende sollen also später zum Beispiel ihr Essen aus der neuen Mensa direkt raus auf den Skywalk mitnehmen können, um von dort die Arbeiten im Versuchsgarten unter ihnen beobachten zu können. Bei aller Sorge um die weitere Finanzierung, es sind solche Vorstellungen, sagt BHT-Präsidentin Julia Neuhaus, warum sie weiterhin fest an das Projekt glaubt.
Für mich stand nie in Frage, ob, sondern das war eher so die Perspektive, wann wurde sehr weit aufgeschoben, ne? Wo man natürlich dann unterschwellig die Frage, ob dann doch stellt. Aber mehr ging es um die Perspektive, wann soll es kommen.
Weil das Teil ja neu ist, ne, dazwischen gebaut worden ist.
Auch Frank Wolters will nicht über das Ob, sondern nur über das Wann des Umzugs der BHT nach Tegel reden. Der Geschäftsführer der Tegel Projekt GmbH steht in der früheren Eingangshalle von Terminal A, wo noch immer der riesige Fallblattanzeiger hängt, nur eben ohne Abflüge oder Landungen zu zeigen. Ohne die BHT in Tegel wäre es auch schwer bis unmöglich, Unternehmen in die neue Urban Tech Republic drumherum zu holen.
Also das können wir sowohl für die Urban Tech Republic, für Berlin TXL sagen, wie auch für alle internationalen Innovations- und Technologiestandorte. Das Wichtigste ist tatsächlich die Ansiedlung von Forschungseinrichtungen. Die BRT ist eine solche. Also insofern ist es von herausragender Bedeutung.
Denn die Unternehmen der Urban Tech sind auf die Studiengänge der BHT abgestimmt, von autonomen Antrieben bis zur klimaneutralen Architektur. Ab 2030, so das Ziel, soll dieser Ort mit Leben gefüllt werden. Aber vielleicht, so wollte das auch schon etwas früher, um die Vorfreude am Leben zu erhalten, nach all den Jahren des Wartens.
Ach, das ist so ein total euphorisches Gefühl eigentlich, also diese Anspannung zu haben und weil wir es aus den Visualisierungen ja auch kennen und dargestellt haben, wie nachher dieses Leben vorstellbar ist. Ja, also wo Tische stehen, wie sie aussehen und eigentlich auch so die Vorstellung, wenn wir sozusagen natürlich an die heutigen Studierenden denken, sie einfach vor Ort eigentlich schon sehen zu können an der Stelle. Und es wäre natürlich irgendwie fantastisch, wenn wir sozusagen auch mal so eine Bauparty machen könnten, wo wir Studierende der BRT hier hätten. Und das ein wenig dann auch zwischendurch mal mit Leben zu füllen.
Sagt Frank Wolters, er ist Geschäftsführer der Tegel Projekt GmbH. Mit ihm hat unser Reporter Sebastian Schöbel gesprochen. Das also der Stand auf dem entstehenden Hochschulcampus im ehemaligen Flughafengebäude Tegel.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Der Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu sitzt seit fast 4 Wochen wegen Korruptionsvorwürfen in Haft. Erst gestern hat die türkische Justiz eine Entlassung bis zu seinem Prozess abgelehnt. Seine Verhaftung und auch die Amtsenthebung sehen viele in der Türkei als politisch motiviert an. İmamoğlu gilt als größter Konkurrent des amtierenden Präsidenten Erdogan. Seit Wochen gehen die Menschen in der Türkei deshalb auf die Straße. An den Massenprotesten gegen die Regierung beteiligen sich auch viele Kulturschaffende, vor allem auch Jüngere, sowie der Musiker Don Arte.
Du hast die DNA meiner Heimat zerstört. Du hast 20 Jahre lang meine Jugend geraubt. Gib sie zurück.
Diese Zeilen stammen von Umut, alias Don Arte, 25 Jahre alt. Die Proteste inspirierten den Studenten zu seinem Song Geriver, Gib es uns zurück, das Land und die Demokratie, sagt er. Auch der Nachwuchsmusiker geht Mitte März nach der Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters İmamoğlu auf die Straße.
Als ich das gewaltsame Vorgehen gegen Demonstrierende gesehen habe, kamen sehr viele Emotionen in mir hoch, die ich irgendwie ausdrücken musste. Die Worte sprudelten nur so aus mir heraus. Ich ging ins Studio, schrieb das Lied und produzierte es direkt. Und dann habe ich mich erstmal hingesetzt und überlegt, soll ich das jetzt wirklich veröffentlichen? Ich hatte natürlich Angst.
Denn der Staat geht nicht nur gegen Demonstrierende vor, auch gegen Journalisten und Kulturschaffende, also gegen alle, die Kritik in die Welt tragen.
In unserem Land herrscht schon seit langem ein Klima der Angst. Unter uns Künstlern und in der gesamten Gesellschaft haben die Menschen Angst, ihre Meinung und selbst ihre Gefühle frei zu äußern.
Kurz nach Beginn der Proteste trifft das auch eine junge türkische Schauspielerin. Aybüke Pusat spielt in einer Serie des öffentlich-rechtlichen Kanals TRT. Als sie auf Instagram einen Boykottaufruf der Opposition gegen regierungsnahe Geschäfte teilt, wird sie aus der Serie geworfen. Schauspieler Cem Yiğit Üzümoğlu trifft es sogar noch härter. Er ist bekannt aus der Netflix-Serie Rise of Empires. Auch er hat den Boykottaufruf geteilt und wird sogar verhaftet. Mittlerweile ist er zwar wieder frei, hat aber eine Ausreisesperre. Es wird weiter gegen den 31-Jährigen ermittelt. Und auch Musiker Don Arte macht sich jetzt Sorgen, ob sein Musikvideo für ihn zum Problem werden könnte. Es ist das erste Mal in seinem Leben, dass er öffentlich seine Stimme erhebt. Etwas, das er mit vielen aus seiner Generation teilt.
Normalerweise bin ich kein Künstler, der explizit politische Texte schreibt. Ich mache gute Laune-Musik oder Liebeslieder. Aber jetzt wäre es absurd gewesen, einen normalen Song zu veröffentlichen, wenn sich mein Land in so einem Zustand befindet. So als würde ich so tun, als wäre alles in Ordnung. Aber nichts ist in Ordnung.
Mehrmals wöchentlich organisieren Studierende Proteste in Ankara oder Izmir, aber vor allem in Istanbul. Die etablierte Musik- und Kunstszene im Land hält sich bisher vergleichsweise zurück. Die Jungen hingegen lassen ihren Wut freien Lauf.
Solange wir mutig sind und das tun, von dem wir wissen, dass es das Richtige ist, glaube ich fest daran, dass wir das alles hier überwinden und eine viel bessere Türkei aufbauen können.
Das sagt der Musiker Don Arte im Bericht von Katharina Willinger und Yvonne Koch. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Sonnig war heute der Beginn. Von Süden her kommen mehr Wolken heran und stellenweise könnte es später ein paar Tropfen geben. Das bei Starkböen Südostwind. Die Höchstwerte für heute sind 20 bis 23 Grad angekündigt. Wir haben in Berlin 19 und 20 Grad, in Cottbus 18 und in Prenzlau zur Stunde 16 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jonas Ziegler.
Brandenburger 10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafelland zwischen Großkreuz und Lees 20 Minuten Stau. Stadtverkehr Berlin. A100 Stadtring Richtung Wedding wegen der Bauarbeiten im Bereich Dreieck Funkturm Stau zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm. Es dauert 10 Minuten länger. In der Gegenrichtung Stau zwischen den Dreiecken Charlottenburg und Funkturm ebenfalls 10 Minuten länger dauert es. Lichtenberg und Friedrichshain Gürtelstraße zwischen Frankfurter Allee und Scharnweber Straße. Sperrung nach einem Unfall. In Tempelhof ist auf dem Tempelhofer Damm stadtauswärts vor der Albrechtstraße nur noch eine Spur frei. Darüber hinaus können Sie nicht nach links abbiegen. Bei der S-Bahn Berlin fahren wegen Bauarbeiten Busse statt Bahnen. Auf den Linien S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz bis zum 21. April. Auf der S3 zusätzlich zwischen Erkner und Ransdorf bis 4. Mai. Und auf den Linien S41, 42 und 46 zwischen Hallensee und Westend wegen des Rückbaus der Ringbahnbrücke.
Es ist 11 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Die Jusos trommeln gegen den Koalitionsvertrag. Die SPD-Spitze wirbt dafür. Und für Letztere war es vermutlich nicht hilfreich, dass Friedrich Merz unter anderem eine Erhöhung des Mindestlohns in Frage gestellt hat. Andere in der CDU versuchen, die Zweifel zu zerstreuen, die der CDU-Chef gesät hat. Die Nachrichten mit Jonas Ziegler.
Der CDU-Sozialpolitiker Radke rät in der Frage des künftigen Mindestlohns zu mehr Gelassenheit. Der Chef der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft CDA sagte im RBB 24 Inforadio, ein Mindestlohn von 15 Euro pro Stunde werde aller Voraussicht nach 2026 erreicht. Er verwies dabei auf die Mindestlohnkommission. Werner Schoninger, RBB 24.
Radke geht davon aus, dass die Kommission gute Gründe hat, bereits im nächsten Jahr den Mindestlohn auf 15 Euro zu erhöhen. Eine politische Einflussnahme sei aber im Koalitionsvertrag nicht vereinbart worden, so Radke. Auch die Vorsitzende der Mindestlohnkommission, Schönefeld, betonte die Unabhängigkeit der Entscheidung. Derzeit liegt der Mindestlohn bei knapp 13 Euro. Die SPD hatte im Wahlkampf mit 15 Euro geworben und das Vorhaben im Koalitionsvertrag untergebracht. Der designierte Kanzler Merz von der CDU hatte zuletzt Zweifel geweckt und gesagt, möglicherweise würden die 15 Euro erst 2027 erreicht.
Zum Auftakt der SPD-Mitgliederbefragung haben führende Politiker der Partei noch einmal für den Koalitionsvertrag mit der Union geworben. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern-Schwesig betonte im ZDF, in einer Volkspartei wie der SPD könne jedes Mitglied frei entscheiden. Trotz einiger Kritik plädiere sie aber für eine Zustimmung. In dem Vertrag sei viel mehr, als sie zuvor für möglich gehalten hätte, insbesondere zur Stärkung der Wirtschaft, zur Sicherung von Arbeitsplätzen und für mehr soziale Gerechtigkeit. Auch SPD-Generalsekretär Miersch sagte, natürlich handle es sich nicht um das SPD-Parteiprogramm, sondern um einen Kompromiss. Er gehe dennoch von einem Ja der Mitglieder aus. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat sich zurückhaltend über eine Lieferung von deutschen Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine geäußert. Der SPD-Politiker reagierte damit auf einen Vorschlag des designierten Kanzlers Merz. Aus dem Hauptstadtstudio Georg Schwarte.
Der geschäftsführende Verteidigungsminister Pistorius, SPD, sagte, er verstehe nicht, warum es in Deutschland die Neigung gebe, stets öffentlich über Waffensysteme zu diskutieren. Für die Lieferung von Taurus gebe es gute Argumente, aber auch viele gute Argumente dagegen. Zur Ankündigung von Merz, das Waffensystem nur in Abstimmung mit den europäischen Partnern zu liefern, sagte Pistorius am Abend, er kenne keinen europäischen Partner mit einem solchen System, daher sei es mit der